Zeit der Erprobung. So habe ich diese Predigt überschrieben. Es geht darum, dass Jesus Christus selber Versuchungen durchlitten hat. Und das Neue Testament sagt uns, dass es keine Versuchung gibt, die uns widerfährt, die Jesus Christus nicht verstehen kann und die er nicht selbst auch durchlitten hat. Und deshalb schauen wir uns einen Text an in Matthäus 4, wo Jesus ganz explizit auf die Probe gestellt wird. Matthäus 4, ab Vers 1. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, lade ich Sie ein, das mit aufzuschlagen. Der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Denn in den heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete, in den heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. In den heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, dein Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel kamen und versorgten ihn. Soweit unser Bibeltext. Wir sehen zunächst einmal, dass Gott auf die Probe stellt. Gott stellt auf die Probe. Vielleicht irritiert Sie das schon, wenn Sie das so sich vorstellen. Wir haben hier die Situation, dass ausdrücklich gesagt wird, der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste. Er führt ihn in diese Situation hinein. Und Sie haben in Ihrem Leben Versuchungen erlebt und Sie denken, wieso sollte Gott das wollen? Wieso sollte er mich in eine Situation bringen, die mich in Schwierigkeiten bringt? Die Bibel sagt uns, dass Gott eine Zeit der Erprobung niemals zulässt, mit dem Ziel, uns zu Fall zu bringen. Das ist das Ziel des Satans, das Ziel des Teufels. Sondern er schickt uns in eine Zeit der Erprobung, damit wir daraus stärker hervorgehen und damit er sehen kann, ob wir auch in Notzeiten, auch in Krisen bereit sind, ihm zu folgen. Wir hatten letzte Woche einen Missionsgottesdienst über Mali hier mit Oliver Bernhard. Und Sie haben vielleicht auch, erinnern sich an die Fotos, die wir da gesehen haben, die er uns gezeigt hat. Er hat uns berichtet davon, dass manche Autowracks rechts und links der größten Straße in Mali liegen. Das liegt mit natürlich daran, dass es in Mali keinen TÜV gibt. Nun kann man ja sagen, Sie haben das bestimmt auch in Deutschland schon erlebt, dass Sie sich geärgert haben, dass Sie zum TÜV mussten und gezittert haben, ob Sie mit Ihrem Auto über den TÜV kommen. Und vielleicht haben Sie gedacht, ach, das Leben wäre einfacher, es gäbe solche einen TÜV nicht, so eine Erprobungszeit für mein Auto. Denn dann könnte ich einfach weiter mit dieser alten Gurke fahren und müsste mir keine Sorgen machen, ob ich das Auto irgendwann verschrotten muss. Wenn man dann die Autowracks sieht, die rechts und links liegen bleiben, weil es keinen TÜV gibt, dann denkt man vielleicht über so eine Zeit des Testens und des Erprobens nochmal anders. In Deutschland ist der TÜV installiert, um unsere eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Und ich glaube, wenn wir das übertragen, dass Gott uns auf die Probe stellt, dass er damit immer auch das Ziel hat, dass wir eben nicht als Wrack am Rand irgendwo liegen bleiben und dass unser Glaube nicht Schiffbruch erlebt, sondern er möchte, dass wir durch diese Zeiten, durch diese Krisenzeiten und Zeiten der Erprobung letztlich deutlich machen können, wem wir folgen und dass wir gleichzeitig lernen, wem wir vertrauen können. Wir können das sogar in diesem Text hier selber erkennen. Jesus antwortet ja dem Teufel dreimal. Dreimal geht er auf das ein, was der Teufel sagt. Der Teufel, der ihn hier in dieser Zeit der Schwachheit in der Wüste begegnet und ihm drei Versuchungen sozusagen vor ihm ausbreitet. Da antwortet Jesus dreimal mit einem Bibelwort. Diese drei Bibelworte finden sich interessanterweise fast alle an der gleichen Stelle. Also die sind alle aus dem 5. Buch Mose und sie sind alle aus einem Abschnitt von Jesus ausgewählt, in der es auch um die Erprobung von Menschen geht, nämlich von dem Volk Israel zur Zeit der Wüstenwanderung. Aus diesem Abschnitt stammen diese Texte, aus 5. Mose 6 und 5. Mose 8. Ich glaube, dass Jesus das bewusst so ausgewählt hat und dass das auch bewusst in unseren Texten so auftaucht, um uns deutlich zu machen, was steht denn eigentlich dahinter. In 5. Mose sehen wir dann, wie Gott darüber redet. Er sagt, dort sagt Gott selbst, 5. Mose 8, vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seine Weisungen folgen würdet oder nicht. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet. Und dann kommt dieses Zitat, was Jesus hier anbringt in der ersten Versuchung. Ein bisschen später sagt Gott, dass er das tut wie ein Vater, der sein Kind auf einen guten Weg führen will. Und dass er diese Zeiten der Erprobung genau dafür gedacht hat. Dafür gedacht hat, dass ein Glaube sich bewähren kann und stark wird. Und insofern glaube ich auch, dass so Zeiten der Erprobung und Versuchungen, dass sie eine Chance sind. Eine Chance sind, gestärkt daraus hervorzugehen und mit einem festeren Vertrauen daraus hervorzugehen, mit einem festeren Glauben daraus hervorzugehen. Schauen wir uns einmal an, wie das hier bei Jesus ist. Die Versuchungen, die Jesus erleidet und warum der Teufel ihn gerade an diesen Stellen versucht, in die Falle zu locken. Und dann schauen wir uns danach einmal an, was uns für Versuchungen begegnen und wie wir darauf reagieren können. Zunächst einmal schauen wir uns das bei Jesus an. Er wird hier ja dreimal in Versuchung geführt durch den Teufel. Es wird aus dem Text, wenn man das vergleicht auch mit den anderen Evangelienberichten, dann sieht man, dass diese ganze Zeit, die Jesus in der Wüste ist, umkämpft ist. Und dass das hier sozusagen der Höhepunkt der Versuchungsgeschichte ist, der Höhepunkt, auf dem der Teufel noch einmal das ausdrücklich versucht, Jesus von seinem Weg abzubringen. Wenn wir zunächst einmal die ersten beiden Versuchungen anschauen, dann ist das so, dass der Teufel ja zunächst einmal Jesus sagt, du, ich sehe doch, dass du Hunger hast, dass du hungrig bist, es wäre doch für dich keine Schwierigkeit, mach doch einfach aus einem dieser Steine, die herumliegen, Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, ist hier gar nicht mal als in Zweifel gestellt zu verstehen, sondern es ist zu verstehen, Jesus, du bist doch Gottes Sohn, du bist doch etwas Besonderes. Das müsste doch für dich kein Problem sein. Das ist doch nur recht und billig, dass du dich hier versorgen kannst in der Wüste. Und wir wissen auch nicht, dass Jesus ein Gelöbnis ausgesprochen hat, dass er eine bestimmte Zeit lang fasten sollte. Was ist also so schlimm daran? Ich denke, dass es hier nicht darum geht, dass der Teufel versucht, Jesus zu verleiten, dass er einen Beweis seiner Gottessohnschaft zeigt. Denn es gibt ja hier keine Zeugen. Sondern ich glaube, dass er das Verhältnis zum Vater stören will. Dass er Jesus dazu verführen will, dass er seine Göttlichkeit, dass er seine ganze Macht für seine eigenen Interessen anfängt einzusetzen. Wenn Sie sehen, wie Jesus gelebt hat, wie er seinen Dienst durchgeführt hat, dann erleben Sie, dass Jesus seine göttlichen Gaben nie für seine eigene Bequemlichkeit eingesetzt hat. Er hat seine göttlichen Gaben in den Dienst gestellt und in den Dienst, den Gott ihm gegeben hat. In diesen Dienst hat er seine Gaben hineingestellt. Und unabhängig davon war Jesus ganz Mensch. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn Jesus sich den Fuß verknackst hat bei den langen Wanderungen, dann hat er beispielsweise sich nicht schnell zu der nächsten Ortschaft gebeamt. Oder er hat nicht schnell gesagt, oh, ein verstauchter Fuß, jetzt heile ich mich schnell selbst und dann ist alles wieder gut. Er hat seinen Dienst ganz und gar, sich ganz und gar ins Menschsein hineingestellt. Und genau das möchte der Teufel jetzt angreifen. Er will, dass Jesus Kraft seiner Göttlichkeit sich etwas Leiden erspart und sich auch dieses Leiden in diesem Moment erspart. Und das geht natürlich weiter, diese Überlegung, wenn Jesus sich weiterhin das Leiden ersparen wird, dann wird er diesen Weg in die Passion und ans Kreuz natürlich nicht gehen können. Bei der zweiten Versuchung ist das ganz ähnlich. Auch hier geht es letztlich um etwas, wo wir denken, das ist doch an sich nichts direkt Schlimmes. Es ist nicht etwas, was nach außen so aussieht, als sei das eine große Katastrophe, wenn Jesus so etwas tut. Aber deutlich wird hier, dass Jesus nicht Gott auf die Probe stellen will, versuchen will oder sozusagen eine Demonstration sich abverlangen will, daraufhin, dass er Gottes Sohn ist. Und wenn wir uns die dritte Versuchung anschauen, die hier ausgesprochen wird vom Teufel, dann merken wir, dass hier der Teufel jede Maske fallen lässt und sagt, was er eigentlich möchte. Und dadurch erscheint uns diese Versuchung im ersten Moment so plump, dass wir sagen, darauf kann Jesus ja gar nicht reinfallen. Der Teufel zeigt ihm die ganzen Reiche der Welt und zeigt ihm, das schenke ich dir alles. Das gebe ich dir alles. Du wirst sofort sozusagen schon in diese Zeit versetzt, dass du König und Herr bist über alles. Alle Reichtümer und alle Macht gehört dir. Du kannst das mit einem Schlag haben. Ich verlange von dir nur, dass du vor mir niederfällst, dass du mich anbetest. Dann denken wir, auf so etwas kann sich Jesus doch gar nicht einlassen. Und doch steckt das Verführerische darin, dass auch hier Jesus von seinem Weg abgebracht werden soll. Davon abgebracht werden soll, dass er diesen Weg des Leidens geht. Denn Jesus ist ja sehr bewusst, in dieser Zeit der Schwachheit merkt er das besonders, in diesen 40 Tagen, merkt er das, wie angreifbar er als Mensch ist. Wie schmerzlich er das empfindet, diesen Hunger und dieses Ausgezehrtsein. Und dass er denkt, wie soll ich das eigentlich schaffen, bis ans Kreuz zu gehen, diesen ganzen Weg mit diesen Mitmenschen zu gehen und Menschen das Reich, vom Reich Gottes zu berichten und dann zu wissen, dass ich, wo ich auch auftrete, Feinde um mich herum habe. Und dass ich irgendwann einen schmerzlichen Tod am Kreuz erleiden muss. Und so ist das Verführerische, dass der Teufel hier eine Abkürzung vorschlägt und sagt, es wäre doch gar nicht so schwierig. Jetzt kann ich dir das direkt schenken. Ich kann dir sozusagen das Ergebnis vorwegnehmen. Und das geht alles ganz schnell. Das heißt, Jesus nimmt seine Göttlichkeit und seine göttliche Kraft nicht in Anspruch an dieser Stelle, um diesem Weg des Leidens nicht auszuweichen. Er weiß, das ist meine Berufung und ich werde nichts machen, was mein Vater mir nicht anordnet und was er mir nicht sagt. Wir schauen uns jetzt an, wie es bei uns aussieht. Ich glaube, dass wir diese Versuchungen Jesu nicht eins zu eins auf uns übertragen können, weil unser Weg ein anderer ist. Aber ich denke, dass wir gerade mit diesem Hinweis, den Jesus uns selbst durch seine Antworten gibt, etwas darüber sagen können, was sind bei uns ähnliche Versuchungen und wie begegnen wir ihnen? Wie können wir uns gegen sie wehren? Wie wir versucht werden und wie wir uns wehren? Und ich habe das jeweils eine Probe genannt, also im Sinne einer Erprobung. Die erste Probe: Kann dich Gott versorgen? Kann dich Gott versorgen? Bezogen auf das Brot, das Jesus sich selber herstellen soll und diese Situation, die Jesus, auf die Jesus Bezug nimmt in seiner Antwort. Das Volk Israel in der Wüste war ebenso hungrig wie er und Gott sagt, ich habe euch das zunächst mal eine Zeit lang vorenthalten. Es gab so eine Zeit des Mangels bei euch. Ich wollte sehen, ob ihr versteht, dass ihr nicht von materiellen Dingen lebt. Ich wollte sehen, ob euch bewusst ist, dass alles, was ihr besitzt und ob es euch gut geht oder schlecht geht, sozusagen in meiner Hand ist und ich für euch sorgen kann. Und da ihr das in Zeiten des Wohlstands so schlecht merkt, darum schenke ich euch ab und zu Zeiten des Mangels, damit ihr lernt, in Abhängigkeit von mir zu leben. Und deshalb ist das eine Probe, die Sie vermutlich kennen. Dass Sie in einer Zeit mit wenig auskommen müssen, vielleicht mit wenig Geld, wenn es Ihnen aus irgendwelchen Gründen finanziell schlecht geht oder Sie aus irgendeinem anderen Grund Mangel haben. Und die Frage ist, kann dich Gott eigentlich versorgen? Und dahinter die Versuchung, die Erprobung, ist Gott eigentlich in der Lage, sich um solche Sachen zu kümmern? Stimmt das eigentlich, wenn er in seinem Wort sagt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen in Bezug auf Essen und Kleidung und Ähnliches? Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht? Das wäre die erste Probe. Die zweite Probe, die hier auch schon mit aufgezeigt ist, gibt es keinen leichteren Weg? Wir erinnern uns, dass der Teufel letztlich Jesus einen leidensscheuen Weg einschlagen lassen will. Er möchte gerne, dass Jesus sozusagen wegen des Leidens, das ihn erwartet, ausweicht. Gibt es keinen leichteren Weg? Muss ich unbedingt Jesus bekennen oder von Jesus reden? Oder so auf das, was Gott mir als Maßstäbe gibt, muss ich da unbedingt jetzt drauf Bezug nehmen? Oder kann ich nicht auch einfach mal das so verschweigen oder einfach mir den Weg ein bisschen leichter machen? Auch eine Versuchung, eine Zeit der Erprobung. Gibt es nicht vielleicht einen Weg, sozusagen die Gebote Gottes so ein bisschen zu umschiffen? Gerade wenn uns Sachen unangenehm sind. Wir kommen ja manchmal in Situationen, in denen steht das, was wir uns wünschen oder was uns auch die Leute um uns herum erwarten, im Gegensatz zu dem, was Gott uns sagt. Und genau diesen Moment meine ich, dass deine Gruppe, deine Clique oder dein Kollegium mit ganz anderen Maßstäben an eine Fragestellung herangeht und sagt, das ist doch halb so wild. Und in dem Moment denkst du, ja, jetzt wäre es am leichtesten, den Kopf einzuziehen und zu sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm. Und letztlich bist du aber nicht von überzeugt und du weißt, das ist falsch. Und es ist für dich der Moment zu sagen, will ich den leichteren Weg wählen, diesen Weg der Leidensscheue? Oder will ich diese Zeit der Erprobung nehmen und sagen, ja, ich möchte gerne zu dem stehen, was Gott will und was er sagt. In eine ähnliche Richtung geht, was könnten die Leute sagen? Ein ganz beliebter Satz, dass wir uns sehr stark daran orientieren, was sagen so die Leute um mich herum? Ah nein, das wäre zu peinlich, zu komisch. Da werde ich ja komisch angeschaut, wenn ich so fromm daher rede, wenn ich so mein Handeln begründe. Dann schauen wir uns an, wie Jesus auf diese Zeiten der Erprobung, auf diese Versuchung reagiert. Wir haben das uns noch gar nicht so ausführlich angeguckt. Ich hatte nur erwähnt, dass er diese drei Bibelverse, die er benutzt, dass er die aus dem gleichen Abschnitt der Bibel nimmt. Aber aus meiner Sicht ist nicht nur entscheidend, was Jesus hier sagt, sondern dass er ein Wort Gottes, ein Bibelwort hier nimmt und es sozusagen in diese Zeit hineinspricht und sagt, auf dieses Wort stelle ich mich. Und das stelle ich dem, was da an Zeit der Erprobung, an Versuchung auf mich zukommt, dem stelle ich das entgegen. Und so sagt Jesus hier bei dieser ersten Versuchung, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von jedem guten Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und damit ist nicht gemeint, dass man sagen kann, naja, wenn du zwei Predigten hörst, dann kannst du auf das Mittagessen verzichten. Das ist ungefähr dann so entsprechend. Sondern, wenn wir den Zusammenhang dieses Wort anschauen, in 5. Mose 8, dann bedeutet es, dass wir sagen, wir haben das Zutrauen, dass Gott uns versorgt. Ich lebe nicht von dem Brot allein, das ich schon habe, oder dass ich sozusagen mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, mir besorgen kann. Ich lebe nicht von dem, was sozusagen materiell gesehen da ist, sondern ich lebe von der Versorgung und von dem, dass mein Vater für mich sorgt. Davon lebe ich. Wir merken, dass Jesus nicht diskutiert mit dem Teufel. Er sagt nicht, ja, ich bin eigentlich noch gar nicht so hungrig. Vielleicht in 3-4 Tagen, aber im Moment geht's mir noch ganz gut. Er fängt nicht an, darüber zu argumentieren, sondern er stellt ein Wort Gottes hin und sagt, ich vertraue, dass Gott mich versorgt. So wie er das Volk Israel in der Wüste versorgt hat, so wird er mich versorgen und er wird mich nicht vergessen. Er konnte unseren Vorfahren in der Wüste Brot vom Himmel regnen lassen. Wenn er das kann, dann kann er mich doch versorgen in dieser Situation. Dann brauche ich doch hier keine Kunststücke verbringen. In Epheser 6 werden wir ausdrücklich aufgefordert, das genauso zu machen. In Epheser 6 wird über die Waffenrüstung des Glaubens gesprochen. Und da wird uns das explizit gesagt, dass wir das Wort Gottes als ein Schwert betrachten sollen, als ein Schwert in die Hand nehmen sollen. Und da ist ein Kurzschwert gemeint, ein Verteidigungsschwert. Und so sind hier diese Worte Gottes zu verstehen. Dass wir, wenn uns eine Versuchung entgegenkommt, eine Zeit der Erprobung, dass wir ein Wort Gottes dagegen stellen. Wenn deine Versuchung ist, dass du Angst hast, Gott könnte dich nicht genug versorgen, dass du ein Wort Gottes dagegen stellen kannst und sagen kannst, Jesus hat gesagt, sorgt nicht um den morgigen Tag, was ihr essen und trinken sollt, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Und so können wir ein Wort Gottes als Schwert benutzen gegen diese Versuchung, es aussprechen. Und wir merken, bei dem, wie Jesus das hier sagt, wie er das Wort Gottes anwendet, dass es nicht darum geht, dass man das wortwörtlich zitieren muss. Das wäre ja so, dass man, also manchmal haben wir diese Vorstellung, man muss so einen bestimmten Geheimcode sprechen und der muss genau richtig formuliert sein. Und das muss ganz exakt sein und dann wirkt es. Das ist hier nicht gemeint. Denn Jesus zitiert zum Teil sinngemäß die Heilige Schrift. Er nimmt das Wort Gottes, er hat sich das eingeprägt und er nimmt aus dem Schatz dessen, was in seinem Herzen ist und was er sich eingeprägt hat, aus diesem Schatz heraus, antwortet er auf die Versuchung. Und das bedeutet, dass Sie, wenn Sie das so machen wollen, und ich empfehle Ihnen das, dass Sie es so machen, denn ich glaube, dass man Versuchungen nur so wirklich besiegen kann, dann müssen Sie Bibelverse auswendig lernen. Anders geht es nicht. Wenn Sie nur so Larifari etwas wissen und sagen, ja, ich meine, irgendwo in der Bibel könnte stehen, dann ist das zu wenig, um konkreten Versuchungen ausweichen zu können. Und deswegen müssen Sie einen Schatz sich aneignen, einen Schatz aus dem Wort Gottes, dass Sie sich einprägen und dass Sie sagen können und entgegenstellen können, gerade in Zeiten der Versuchung. Die zweite Versuchung, der Jesus begegnet, wenn wir das übertragen, dann möchte ich dafür auch zwei Beispiele bringen. Das eine, ich brauche Beweise, damit ich glauben kann. Es gibt dieses Empfinden manchmal bei uns, dass wir sagen, wenn uns das nur so richtig, wenn uns ein richtiger, offensichtlicher Beweis, wenn der mal da wäre, dann wäre alles einfacher, dann könnten wir sozusagen besser glauben und dann fordern wir letztlich von Gott, dass er uns einen Beweis seiner Macht gibt. Ich brauche Beweise, damit ich glauben kann. Eine Versuchung. Und eine weitere Versuchung. Ich fordere ein, was Gott machen soll. Ich fordere ein, was Gott zu machen hat. So war das ja, als Jesus auf was der Teufel ihm vorschlägt, wirf dich doch hinunter und dann verlass dich sozusagen drauf, dass Gott dich schon auffangen wird. Und wir müssen aufpassen, hier ist ein schmaler Grat, nicht, dass wir das verwechseln. Hier ist ein schmaler Grat zwischen Gebet des Glaubens und dem Gott versuchen. Gebet des Glaubens bedeutet, ich stelle mich auf eine Verheißung Gottes und sage, du hast das verheißen und darum traue ich darauf, darum kann ich darauf stehen und mich darauf verlassen, du wirst das so tun. Und Gott versuchen bedeutet, hier wird eine künstliche Situation geschaffen. Hier wird eine Situation geschaffen vom Teufel in dem Fall, der sagt, so und dann guck doch mal, ob das Gott nicht so machen wird. Das ist der Unterschied zwischen Gebet des Glaubens und dem Einfordern von etwas. Das wirft Gott übrigens dem Volk Israel an genau dieser Stelle vor. Bei der Abwehr Jesu sagt Jesus ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist auch wieder ein Zitat aus 5. Mose und bezieht sich auf eine Situation, in der das Volk höchst unzufrieden war. Es war total unzufrieden mit Gott und hat gesagt, wir fühlen uns nicht ausreichend hier versorgt. Wir glauben außerdem, dass du uns einen völlig falschen Weg geführt hast. Und das ist alles ganz schrecklich und wir möchten am liebsten, möchten wir wieder umkehren nach Ägypten. Und wir haben kein Wasser und wir fordern das jetzt, dass du uns so oft auf der Stelle Wasser gibst. Und das nennt Gott, dass sie ihn auf die Probe gestellt haben, dass sie ihn versucht haben. Sie haben seine Geduld auf die Probe gestellt. Sie haben etwas eingefordert, was Gott ihnen durchaus geben wollte. Gott wollte ihnen Wasser geben, aber sie haben das eingefordert mit Murren und mit Klagen und sie mit undankbarem Herzen und mit rückwärtsgewandtem Blick nach Ägypten, wo es angeblich so viel besser war. Früher war alles besser, sagen sie. Eine Versuchung, etwas einzufordern. Einzufordern, obwohl es in diesem Fall etwas war, was Gott ihnen tatsächlich schenken wollte. Aber Gott sagt ihr habt mich auf die Probe gestellt, meine Geduld auf die Probe gestellt, mit eurem Unwillen und eurer Klage. Und das Letzte, was wir hier sehen, die letzte Versuchung, die dritte, wo es um den Reichtum geht, um die Macht und Anerkennung, auch wieder drei Proben. Ich will Erfolg haben, egal wie. Ich denke, das sind so ganz offensichtliche Versuchungen, denke ich, dass uns Reichtum lockt, dass uns Anerkennung und Erfolg, Macht lockt. Ich glaube, das sind sehr offensichtliche Versuchungen. Die zweite auch, eine sehr offensichtliche, haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, dass Sie den Eindruck hat, der Teufel greift mich direkt an mit negativen Bildern, mit etwas, was Ihnen was Sie ganz stark angreift, innerlich angreift, Ihnen vielleicht auch etwas, was längst vergeben ist, vorhält oder etwas Ähnliches. Ich bekomme Angst vor dem Teufel und seinen Möglichkeiten. Ja, das wäre so ein direkter Angriff des Teufels. Und auch ein direkter Angriff des Teufels würde ich verstehen. Vielleicht wäre es viel einfacher, kein Christ zu sein. Vielleicht, wenn ich das alles lassen würde, wenn ich Christ sein und so einfach mal beiseite lasse, und dann wäre das Leben vielleicht viel einfacher. Dann bräuchte ich das Leben nur, wie es die Atheisten beschreiben, dann brauche ich das Leben nur genießen und für nichts mehr sorgen und niemand Rechenschaft abgeben. Und nur auf diese direkten Angriffe des Teufels reagiert Jesus mit einer direkten Anrede des Satans und sagt: Weg mit dir, Satan, du hast hier nichts verloren. Ich werde meine Knie vor niemand beugen als vor dem lebendigen Gott. Und ich denke, dass das auch für uns so gilt. Bei direkten Angriffen des Satans, dass wir sagen, dass wir den Satan auch direkt ansprechen können und sagen können: Weg mit dir, Satan. Ich beuge meine Knie vor keinem anderen als dem lebendigen Gott. Mich beeindruckt an diesem Text, dass Jesus sich seiner Göttlichkeit nicht bedient zu seinem eigenen Vorteil, sondern dass er Versuchungen erleidet, wie wir, und diese ganze Last auch versteht, die mit Versuchungen einhergeht, und dass er doch ohne Sünde bleibt. Das ist das für uns Kostbare. Und wir merken, dass Gott sich freut über das, wie Jesus hier darauf reagiert hat. Merken Sie das, was zunächst einmal Jesus verweigert hat, dass er Gott nicht auf die Probe stellen wollte, dass er sich von Engeln auffangen lässt. Das wird ihm jetzt geschenkt. Das wird ihm von Gott geschenkt. Aber er wollte es sich nicht selber anmaßen, es bei Gott einzufordern. Wir haben eine kurze Zeit der Stille, und in dieser Zeit der Stille sehen wir eine kleine Präsentation mit jeweils einer Gegenüberstellung. Etwas, was wir über das Leben Jesu sagen können. Einerseits, wie stark er angefochten war, und auf der anderen Seite, wie er selber gelebt hat.